Ja, einen schönen guten Morgen von hier. Ich muss erst was schnell verwalten. Ja, wir wollen weiter fortfahren. Wir haben es ja schon gehört in Johannes Kapitel 18, Verse 1 bis 11. Ich will beginnen mit einer Frage. Am Anfang, was würdest du tun, wenn dir schweres Leid oder gar der nahe Tod angesagt würde? Oder was, wenn du schon mittendrin steckst in irgendwelchen Krankheiten, schweren Krankheiten oder schlimmen Folgen von einem Unfall, wo man nicht weiß, wie es ausgehen möge? Welche Alternativen, welche Möglichkeiten gibt es da? Vielleicht eine kleine Auswahl. Würdest du vielleicht nach einem kurzen ersten Schreck, der verständlich wäre, anfangen, dein Leben zu ordnen oder für deine Lieben, für deine Angehörigen zu sorgen? Wobei selbst der edelste Mensch an sich denken würde, immer wieder, wie es wohl mit ihm selbst weitergeht oder ausgeht. Also selbst der edelste Mensch wäre höchstwahrscheinlich nicht selbstlos. Oder würdest du alle Energie hineinsetzen, alles wirklich Erdenkliche, Mögliche versuchen, um aus dieser Lage, aus diesen Umständen wieder rauszukommen, um zu entkommen der ganzen Situation? Es gibt bestimmt viele weitere Möglichkeiten. Es kann sogar sein, dass ich in einer Art Schockstarre stehen bleibe, verharre und total resigniere, total depressiv wäre. Und da gibt es ja viele Menschen heute, denen sich anscheinend nur noch eine Möglichkeit, aus ihrer Sicht natürlich, aus ihrer total eingeengten Sicht dann ergibt, sich das Leben zu nehmen. Das wäre schlimm. Also je nachdem, wo wir vom Glauben her stehen, können wir uns da irgendwo einordnen? Wie handelte der Herr Jesus? Den Herrn Jesus können wir wohl eher bei der ersten Alternative einordnen, wobei aber er völlig, absolut selbstlos war, obwohl diese Stunde, von der er immer wieder redet und geredet hat in den Evangelien, für ihn als Mensch, der er auch war, neben dem, dass er Gott war und ist, eine riesige, unüberwindliche Wand vor ihm stand. Also trotz dieser Furcht vor dieser Stunde war der Herr Jesus, das können wir deutlich sehen, zu diesem Weg fest entschlossen, diesen Weg zu gehen. Wir haben ja den Herrn Jesus an vielen Stellen in den Evangelien, vielleicht weniger im Johannesevangelium, als den Menschen gesehen. Lukas legt den Schwerpunkt darauf. Zum Beispiel in Lukas 12, Vers 50 heißt es da, ich habe eine Taufe. Und dann heißt es weiter, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Also von dieser Taufe, vom Gesamtzusammenhang her, von dem Kontext ist völlig klar, von was er da redet. Welches diese Taufe war. Seine Taufe in den Tod. Und in Johannes 12, 27, eine Stelle, wo das in den Johannesevangelien mal vorkommt, da redet er davon sogar, dass seine Seele bestürzt war. Er war wirklich total eingeengt in seinem Innern wegen dieser Stunde, die bald kommen musste, die vor ihm stand. Oder Lukas 22, Vers 39, wo es ja ums Gebet im Garten Gethsemane geht, was ja auch hier im Johannesevangelium nicht berichtet wird, da wird gesagt, sein Schweiß wurde aber wie große Blutstropfen. So war er in Furcht, so stand diese Stunde vor seinem inneren Auge ganz, ganz heftig. Unausweichlich wusste er auch, dass er diesen Weg gehen musste. Also wir sehen, der Jesus fürchtete sich vor dieser Stunde des Leidens, des Gerichts und seines Sterbens. Aber trotzdem, und das sehen wir auch hier, hatte er das Werk vom Kreuz fest ins Auge gefasst. Und für ihn war völlig klar, ohne dieses Werk könnte keine Menschenseele je gerettet werden. Er hatte ein volles Ja zu diesem vollkommenen Weg seines Vaters betreff der vor ihm stehenden Stunde, in die sein Vater übrigens ihn begleiten würde. Wir können es auch im Vorbild sehen bei Abraham in 1. Mose 22, wie Abraham mit seinem Sohn ging. Er ging mit seinem Sohn und so ging auch der Vater mit seinem Sohn bis ans Kreuz. Natürlich gab es da auch dann die Stunde, wo Gott ihn verlassen musste, weil er dort zur Sünde gemacht war. Also er hatte sich völlig darauf eingestellt, nichts und niemand konnte ihn abbringen, von diesem Weg, ihn zu gehen. Und obwohl dem Herrn Jesus diese Leiden so deutlich vor seinen Herzensaugen standen, sehen wir ihn ab Kapitel 13 unablässig für die Seinen Sorge tragen. Und der Höhepunkt war, wie er vor seinem himmlischen Vater nicht nur für die Jünger, auch letztlich sogar für uns, für alle Generationen von gläubigen Kindern Gottes gebetet hat. Und auch hier in Johannes 18 werden wir dann sehen, wie er Sorge trägt für die Seinen. Also wohl kaum ein Mensch wäre zu so etwas in der Lage gewesen. Doch es gab und es gibt auch Beispiele in der Geschichte der Gemeinde Jesu, wo Gläubige in völliger Selbstlosigkeit den Weg gegangen sind in Leiden, in Krankheit, in Gefahren, bis in den Tod. Dass sie für andere Menschen sogar den Tod erlitten oder ihr Leben aufs Spiel setzten. Wir lesen es auch in der Schrift selber, in Philipper 2 von dem Epaphroditus, der sein Leben wagte, heißt es dort, um des Werkes willen. Oder wenn wir die Nachfolger des Herrn Jesus sehen im Mittelalter, zum Beispiel in der Täuferbewegung, wie Menschen, gläubige Menschen, angesichts des Todes standhaft blieben und noch auf dem brennenden Scheiterhaufen ihren Herrn verherrlichten. Loblieder sangen auf den Scheiterhaufen. Und selbst in unseren Tagen, wir haben es gerade gehört, wir hatten da gerade, ich war leider nicht dabei, hätte mich sehr interessiert, ich hatte keine Zeit, da war Open Doors bei zwei oder drei Veranstaltungen bei uns da oben in Vogelsberg, wie sie berichtet haben von Nordkorea, wie die Gläubigen unter größter Pein, unter größten Folterqualen noch Gott ihr Loblied sagen oder auch für ihre Peiniger beten. Aber solches Ausharren, solche Kraft, das müssen wir auch ganz klar wissen, kann nur von Gott selber kommen, niemals aus uns selbst. Wir lesen mal die Verse. Johannes 18 von 1 bis 11. Als Jesus dieses gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in welchen er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus sich oft da selbst mit seinen Jüngern versammelte. Als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesum den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wiederum: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesum den Nazaräer. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich suchet, so lasst diese gehen. Auf dass das Wort erfüllt würde, welches er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Es fiel mir ein Stück schwer, da eine Gliederung draufzusetzen oder eine Gliederung für diese Verse zu finden. Dafür sehe ich ein paar Schwerpunkte, die sollten wir vielleicht, wenn wir die Text betrachten, Vers für Vers, vielleicht ein bisschen im Hinterkopf halten. Also Dinge, die mir aufgefallen sind. Einmal, dass der Text wiederum deutlich von der Gottheit des Herrn Jesus redet und dass Gott bzw. der Herr Jesus es ist, der die Handlung bestimmt. Und obwohl sich der Ratschluss Gottes hier erfüllt, sind die Menschen, sprich hier die Juden, voll verantwortlich für ihre Willensentscheidungen und für ihr Handeln. Also das Erste, der Jesus bezeugt hier wiederum seine Gottheit und er selbst ist der Handelnde. Im Johannesevangelium wird uns deutlich gezeigt, dass der Jesus der Sohn Gottes ist. Also besonders das wird hervorgehoben. Und dass er jederzeit über den Umständen steht und in göttlicher Kraft seinen Weg geht. Und es zeigt auch sein völliges Einssein mit seinem Vater. Und aus diesem Einssein mit seinem Vater bekam er auch die Kraft, diesen Weg zu gehen. Und wir haben schon öfter erkennen dürfen, dass er so ist. In Kapitel 18 tritt es deutlich hervor, er ist der entsprechend dem göttlichen Ratschluss oder der nach dem Willen Gottes Handelnde und Bestimmende. Er bestimmt das Geschehen. Und das wird auch hier in Johannes 18 bei dieser Gefangennahme deutlich. Nicht der Kuss des Judas oder die Tat des Judas ist das Entscheidende. Nicht er bestimmt das Handeln, sondern der Jesus, wie er hier zeigt, wie er der Menge entgegengeht, wie er aktiv der Menge entgegensetzt, nicht irgendwas passiv über sich ergehen lässt. Wo er immer wieder fragt, wen sucht ihr zum Beispiel? Da kommt das auch deutlich raus. Und es hätte niemals so sein können, die Stunde musste erst gekommen sein, es gab schon frühere Gelegenheiten genug, wo sie versucht haben, Hände an ihn zu legen, das war ihnen nicht möglich. Die Stunde der Gewalt der Finsternis, wie es in Lukas 22, 53 heißt, war noch nicht gekommen. Aber jetzt war sie gekommen. Trotzdem, Gott sitzt im Regiment. Das können wir auch in unser Leben übertragen. Alles, was uns geschieht oder was uns begegnet, alles muss erst am Herrn Jesus vorbei. Das Nächste, wo das auch deutlich hervortritt, dass sie völlig verkannt haben, wen sie da vor sich haben. Wie sie suchen Jesus den Nazaräer, also in ihren Augen ein bedeutungsloser Mann aus einer bedeutungslosen Stadt, könnte man sagen. Doch der Herr demonstriert, wer er wirklich war. Zumindest versucht er es ihnen deutlich vor Augen zu stellen. In dem, wo es da vorkommt, ich bin's. Wo er da sagt, ich bin's oder genauer, ich bin. Da weichen sie zurück und fallen zu Boden. Oder auch Vers 8 sehen wir auch am Ende, die heißt die absolute Macht Gottes, als er sagt, lasst diese gehen. Hätte sich niemand von denen, die da waren, es war eine Riesenhorde, gegen diesen seinen Willen stellen können, niemals, sie hätten keine Chance gehabt. Lasst diese gehen. Selbst wenn sie das gewollt hätten, wäre das nicht möglich gewesen, irgendeinen von dem Jünger irgendeine Gewalt anzutun. Und noch einmal zeigt sich die Herrlichkeit Gottes am Ende dann, wo er das Ohr des Knechtes des hohen Priesters wieder heilt, indem er es anrührt. Aber bei all diesen Krafterweisungen Gottes veränderte sich nichts an ihrer feindseligen Haltung. Sie banden den Herrn Jesus und führten ihn mitten in der Nacht wie einen Verbrecher ab. Die Frage ist an uns, wie würdest du auf solch eine Gottesoffenbarung reagieren? Was würdest du tun, wenn du dich als Sünder vor Gott erkennen würdest? Vielleicht würde dein Fleisch sagen, wie auch die Juden gesagt haben, hinweg mit diesem will ich nichts zu tun haben. Es könnte natürlich auch eine Stimme in dir sein, die sagt, nichts wie hin zu ihm. Wenn ich dann erkenne, was er für mich wirklich am Kreuz getan hat, das kann uns schon in unseren Herzen überwältigen. So ähnlich wie auch der verlorene Sohn in Lukas 15, als er den Entschluss fasste. Lukas 15, 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, will ihm sagen, ich, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und auch diesen Entschluss dann wirklich auch in die Tat umsetzte. Und so wie der Vater des verlorenen Sohns schon mit Sehnsucht in seinem Herzen auf ihn wartete, so wartet auch der himmlische Vater auf dich mit ausgebreiteten Armen. Wenn du so zu Gott umkehrst, dann, sagt die Bibel, Lukas 15, Vers 7 zum Beispiel, da wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Also obwohl sich der Ratschluss Gottes erfüllt, die Menschen sind verantwortlich für Handeln vor Gott. Obwohl Gott Regie führt, obwohl der Herr Jesus hier den Ablauf der Handlung bestimmt, der Mensch ist für seine Willensentscheidung, für sein Handeln vor Gott verantwortlich. Der Herr Jesus hat ja nochmal versucht, dem Judas, den Soldaten und den Dienern zu zeigen, mit wem sie es zu tun hatten. Sie waren dabei, wir lesen das in Apostelgeschichte 3, Vers 15, den Urheber des Lebens gefangen abzuführen, damit er getötet würde. Und auch an vielen anderen Stellen finden wir das. Bei der Erfüllung des Ratschlusses Gottes sind immer wieder Menschen als kleine Rädchen beteiligt. Aber sie haben Verantwortung. Eine Stelle lese ich vielleicht. Apostelgeschichte 2, 22 und 23. Da heißt: Männer von Israel, höret diese Worte. Jesum den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen, durch mächtige Taten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisset. Diesen übergeben nach bestimmtem Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Also nach dem Ratschluss Gottes, nach Vorkenntnis Gottes geschah das alles. Gott hatte dafür einen Plan und dieser Plan vollzog sich. Und dabei wurden diese kleinen Rädchen benutzt. Aber sie haben selbst die Entscheidung getroffen, sie haben selbst gehandelt, haben diesen durch die Hand von Gesetzlosen umbringen lassen. Sie hatten ihre Verantwortung. Letztendlich ist letztlich jeder Mensch am Tod des Herrn Jesus verantwortlich oder mitschuld, weil wir alle diesen Tod verursacht haben durch unsere Sünden. Wir kommen zu den Versen. Vers 1 und 2. Aus diesen Versen spricht hier eine große Festigkeit des Herrn hinsichtlich seines Entschlusses am Kreuz auf Golgatha, nicht nur allein zu leiden, zu sterben, sondern vor allen Dingen sich auch zur Sünde machen zu lassen und das Gericht Gottes auf sich zu nehmen, was wir alle, jeder einzelne von uns verdient gehabt hätte. Er selbst, der Herr Jesus, vollzog hier als der aktiv Handelnde den nächsten Schritt. Er ging mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in welchen er hinging. Kidron, das war eigentlich ein Tal. Da floss früher ein kleines Gewässer hindurch, von dem der Vers 1 redet, der Bach Kidron, der eigentlich normalerweise das ganze Jahr über, im Sommer zumindest ausgetrocknet, heute das ganze Jahr über ausgetrocknet ist. Von daher wird er auch ein Winterbach genannt. Und er floss an der Ostgrenze Jerusalems, zwischen Jerusalem Ost und dem Ölberg. Gethsemane war ein Garten auf der Seite jenseits von Jerusalem aus gesehen, jenseits des Baches, also schon am Fuß des Ölbergs. Gethsemane, ein Garten benannt nach einer Ölpresse, habe ich nicht nur von mir, Ich habe ihm mal im Rieniger Bibellexikon nachgeguckt. Angeblich benannt nach einer Ölpresse, die man sich wohl in einer Höhle oder bei einem, ihm oder beim Garten denken muss, da solche Höhlen wegen der Kühle die Voraussetzung zu guter Ölgewinnung boten. Und dieser Platz lag dicht am Weg nach Bethanien, wo der Jesus wahrscheinlich sehr oft vorbeigezogen war, auch mit seinen Jüngern, vielleicht dort Rast machte, mit ihnen allein sein wollte, vielleicht auch Ruhe finden wollte, vielleicht auch Ruhe zum Gebet finden wollte. Also in dieser Umgebung oder in diesem Kontext von diesem Vers 1 und 2 muss wohl dieses Gebet im Garten Gethsemane stattgefunden haben, was in den anderen drei Evangelien berichtet wird. Im Johannesevangelium nicht, vielleicht aus dem Grund, weil dort der Schwerpunkt mehr auf dem Herrn Jesus als dem Sohn Gottes lag, weniger auf dem Menschen. Weil gerade im Gebet im Garten Gethsemane, haben wir ja vorhin schon was zitiert, wo sein Schweiß wie große Blutstropfen wurde, da kommt ja wirklich sein totales Menschsein deutlich zum Vorschein. Also wie gesagt, der Garten war offensichtlich ein Ort, an den sich der Jesus gerne alleine oder mit seinen Jüngern zurückzog, vielleicht auch Abgeschiedenheit von den Volksmassen zu finden, um auch vielleicht zum Vater zu beten. Die Frage ist an uns, ist auch uns dieses wichtig, haben auch wir so einen Ort? Am besten wäre, wie die Bibel sagt, ein Ort, der öde ist. Ich habe das schon oft festgestellt, wenn ich mich in einem Raum befinde und mich zum Gebet dorthin zurückziehe und da stehen alle möglichen Gegenstände rum oder da ist irgendwie Chaos in dem Raum, da bin ich ganz schnell abgelenkt. Komisch. Weil überhaupt ist es heute überhaupt sowieso sehr, sehr schwierig, innerlich zur Ruhe zu kommen, überhaupt vor Gott zur Ruhe zu kommen, wirklich zur Stille zu kommen. Ist unwahrscheinlich schwierig. Also ich habe da schon auch meine Schwierigkeiten, vor allen Dingen, wo ich noch im Beruf stand. Ich habe da so eine Angewohnheit, die hat sich eigentlich ganz gut bewährt, dass ich immer einen Zettel bei mir habe, meistens zumindest, und dann, wenn irgendwelche Gedanken kommen, und Gedanken kommen gar oft, genau in dieser Zeit, irgendwelche ganz anderen Gedanken, die da gar nicht hingehören eigentlich, und dann der Teufel keine Ruhe lässt, und das geht dann rund im Kopf und im Herzen, und man findet keine Ruhe mehr zum Gebet. Also mir dann zu einem kurzen Gedanken stichwortartig zu notieren, dann ist er weg, gewöhnlich zumindest. Ja, Vers 3, ein großes, ein schwer bewaffnetes Aufgebot, um einen widerstandslosen gefangen zu nehmen, was sie natürlich nicht wussten vielleicht. Hier sehen wir eine wirklich große Truppe. Wie kam das eigentlich? Ich habe es vorhin schon mal kurz angetippt. Hatte das vielleicht mit den Gelegenheiten zu tun, die sie schon vorher suchten, wo sie erfolglos waren, Hand an ihn zu legen? Zum Beispiel in seiner Heimatstadt Nazareth, nachdem er ihren Unglauben mit dem der Zeit von Elia verglichen hatten, ärgerten sich die Bewohner von Nazareth derart, dass sie ihn einen Felsen hinabstürzen wollten. Und es gab noch andere Gelegenheiten. Oder meinetwegen Johannes 7, nachdem er wieder mal seine Gottheit gezeigt hatte, da suchten sie ihn zu ergreifen, Vers 30, und niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Das ist eigentlich der Grund. Seine Stunde war da noch nicht gekommen. Aber jetzt war diese Stunde gekommen. Diese Schar, das war eine sogenannte römische Kohorte, bestand aus circa 600 Soldaten. Das muss man sich vorstellen, 600 Soldaten. Und sie war geführt von einem Obersten. Dazu kamen noch eine nicht genannte Anzahl von Dienern, von den hohen Priestern, wie es hier heißt, und den Pharisäern. Und sie alle angeführt von dem Judas, schwer bewaffnet, um einen einzigen Mann abzuführen. Der Jesus war bereit, aber das konnten sie nicht wissen. Vers 4 heißt dann, der Jesus, der alles wusste. Jesus, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Auch da wieder deutlich, sein aktives Handeln. Der Jesus ist, der Jesus war Gott, er war allwissend. Auch allwissend, das zeigt auch diese Stelle. Von daher wusste er auch um den Weg, der vor ihm lag. Und diesen Weg musste er gehen. Obwohl fürchterliche Dinge vor ihm standen, körperliche Leiden. Ich könnte jetzt einige mal aufzählen. Allein, wenn wir an die Dornenkrone denken, das waren nicht gewöhnliche Dornen, wie wir sie hier kennen, das waren schon eklige, lange, starre Dinger, die brechen nicht ab, wenn sie einem ins Fleisch oder irgendwo reingedrückt werden. Ich weiß es nicht aus dem Kopf jetzt, habe das schon mal gelesen, wie lang die waren, das waren fürchterliche Dinge, die er da aushalten musste, allein da schon körperlich. Oder denken wir an die seelischen, psychischen Leiden, wo er am Kreuz hing und verspottet wurde, wo es im Psalm 69, glaube ich, heißt, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Oder das Schlimmste, was noch kam, war eigentlich das, als er zur Sünde gemacht war, als alle Sünden der ganzen Welt auf ihn gelegt wurden, dass Gott ihn verlassen musste. Habe ich ja vorhin schon angesprochen. Gott ging mit ihm, er gab ihm Kraft auf diesem Weg. Aber da war dann der Punkt erreicht, wo auch Gott ihn verlassen musste. Und bei jedem Punkt dieser körperlichen oder seelischen Leiden, also mir geht es zumindest so, da läuft es einem ein Schauer über den Rücken, allein wenn man nur dran denkt, es könnte uns betreffen. Also mir geht es oft so, wenn ich Geschwister auch leiden sehe und dann dran denk, Mensch, das könnte ich auch betreffen. Da wird mir es ganz elend. Obwohl gerade die Woche haben wir auch gehört, ich kriege das vielleicht nicht mehr so hin, vielleicht kennt jemand die Geschichte mehr von Corrie ten Boom, die auch mal von ihrem Vater so getröstet wurde, indem er ein Gleichnis erzählte, hat was mit der Bahnfahrt zu tun, also wenn du mit der Bahn fahren willst und weißt du schon lange vorher, da hast du eigentlich gar keine Gedanken zu machen. Ob du die Fahrkarte hast oder nicht, kurz vorher wirst du sie haben. Ich werde dafür sorgen, dass du sie hast. So ähnlich war das. Ich krieg's nicht mehr hin. Weiß das jemand? Ich krieg's nicht mehr so ganz hin jetzt. Aber es ist schon sehr eindrücklich gewesen. Das sollte also zeigen, dass wenn der Punkt kommt, wenn Gott uns ins Leiden stellt, dass er uns dann auch die Kraft gibt. Brauchen wir uns keine Gedanken vorher zu machen. Was es allerdings bedeutet, was das heißt, dass der Jesus von Gott verlassen war, ich glaube, da kann sich keiner von uns richtig reinversetzen, was das schlimm für ihn war. Weil er hat niemals die Gemeinschaft mit seinem Gott missen müssen, niemals. Aber hier ging es nicht mehr anders. Er musste die Gemeinschaft mit Gott missen. Gott verließ ihn. Also unsere menschliche normale Reaktion ist, wenn wir wissen, dass bestimmte Situationen oder Umstände mit sehr viel Ärger, Trauer, Schmerz verbunden sind, dann setzen wir normalerweise alles dran, dass wir erst gar nicht da hineinkommen. Oder wir versuchen, so schnell wie möglich da rauszukommen. Wie anders war das doch bei dem Herrn Jesus. Er wusste alles, was über ihn kommen würde. Auch über den kurz bevorstehenden Verrat des Judas inklusive Gefangennahme hatte er Vorkenntnis und er unternahm dennoch nichts, das zu verhindern. Auch nicht dann, als er dann mitten in den Leiden war. Also der Jesus ging diesen Weg, er ließ sich wirklich nicht abwendig machen und er ließ dies nicht alles passiv über sich ergehen. Ich will es nochmal sagen, er ging wirklich aktiv den Werkzeugen entgegen, die Gott für ihn vorgesehen hatte für die Ausführung des Werkes am Kreuz. Und wie gesagt, obwohl der Jesus wusste, dass das alles wusste, was jetzt kommen musste und was nach dem Ratschluss Gottes geschehen würde, er stellte noch einmal die Werkzeuge in die Verantwortung vor Gott mit der Frage, wen sucht ihr? Sie wurden gezwungen, sich zu ihren bösen Absichten zu stellen. Er wollte aus ihrem eigenen Mund hören, warum sie gekommen waren. Wir sehen in Vers 5 und 6 eine weitere Gottesoffenbarung und Machtdemonstration. Sie sahen ja den Herrn Jesus nur als den Nazaräer. Wegen ihrer geistlichen Blindheit konnten sie ja nicht erkennen, dass eigentlich ihr Schöpfer und Erhalter vor ihnen stand, der gekommen war, zu retten, was verloren war. Mit dem Ich Bin bezeugt der Herr Jesus sein ewiges Sein als Sohn Gottes. Das Ich Bin ist einer der Namen Gottes im Alten Testament. Und diese Offenbarung wurde jetzt begleitet durch eine gewaltige Machtdemonstration Gottes. Durch eine unwiderstehliche göttliche Kraft wurde diese Schar ja umgeschmissen. Sie wurden niedergeworfen, sie fielen alle zu Boden. Das Ergebnis davon, so wie es hier aussieht, keiner von ihnen wurde wach. Obwohl Judas noch einmal wach wurde, die Frage drängt sich auf, ob er noch mal zum Nachdenken gekommen sein mag. Man kann es nicht sagen, denke ich mal. Vielleicht kurz, wer weiß. Aber letztlich ging er diesen verderblichen Weg weiter. Er hatte seine Entscheidung getroffen. Und es gab auch später keine Möglichkeit mehr für Judas. Wir sehen das in Matthäus 27, Vers 3 bis 10. Obwohl er sein böses Tun bereute, gab ihm Gott keinen Raum mehr zur Buße. Und er beging Selbstmord. Das Geschehen ist gleichzeitig eine traurige Erfüllung, auch eine Erfüllung, aber eine traurige, von Johannes 17, Vers 12, wo der Jesus ja gebetet hatte, um die Bewahrung, dass er die Jünger bewahren wollte. Und keiner ist verloren, sagt er da, als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. So ist es auch mit Menschen, die schon mehrfach das Reden Gottes zu ihrem Herzen erfahren haben, die sogar erkannt haben, dass sie Sünder sind und dass sie zum Herrn Jesus umkehren sollten, das aber immer wieder vor sich herschieben. Aber eine Bekehrung kann man eigentlich nicht verschieben. Sehr gefährlich, wenn man das tut, weil niemand weiß, ob Gott ihn irgendwann nochmal ruft, weil kein Mensch kann sich bekehren, wenn er meint oder wann er meint. Den Zeitpunkt kann er selbst nicht bestimmen. Man kann nicht mit der Gnade Gottes in dieser Weise spielen. Ein Nachbar von mir meinte es auch mal so sinngemäß, dass er jetzt erstmal sein Leben leben wollte. Er könnte sich ja noch bekehren, wenn er mal 60 ist. Ich bin mal gespannt, er ist fast 60. Was passiert? Also die Gefahr ist sehr groß, dass das schief geht und dass es im ewigen Verderben endet. Also wir sehen hier die Schar mit Judas, auch nachdem er sie wiederum gefragt hat in Johannes 18,7, wen suchet ihr? Und dann reden sie wieder oder antworten wieder mit der in derselben Art und Weise Jesum, den Nazaräer. Es hat sich nichts geändert. Immer wieder die gleiche Antwort. Die Wirkung, die der Jesus beabsichtigte, war wohl verpufft. Sie waren nach wie vor blind und weit davon entfernt, dass er Gott war. Unbeeindruckt. Man kann sagen, sie alle waren willige Werkzeuge der Finsternis, aber unter Zulassung Gottes. Verse 8 und 9, die Herr Dale am Anfang schon gelesen hat. Eigentlich müsste man sagen, oder menschlich geurteilt, wenn man menschlich daran geht, müsste man doch sagen, er müsste doch jetzt endlich für sich was tun oder endlich für sich besorgt sein, wie er da aus dieser Lage rauskommt. Aber der Jesus war viel mehr besorgt, dass der Wille Gottes geschieht, vollzogen wird und dass die Seinen nach seinem Wort bewahrt würden. Er selbst war bereit, aktiv bereit, gefangen genommen zu werden. Ich habe es euch gesagt, dass ich es bin, sagte er dann nochmal. Und deine Jünger standen unter seinem Schutz. Lasst diese gehen. Und dagegen konnte niemand was tun. Gegen dieses Wort, gegen diesen Befehl, möchte man sagen. Also dieses Wort ist auch wieder eine positive Erfüllung von Johannes 17, Vers 12. was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Jesus da gebeten hat, dass er die Seinen bewahren wollte. Und niemand verloren ist, außer der Sohn des Verderbens. Also solange der Jesus auf der Erde war, sorgte er für die Seinen und bewahrte sie vor dem zeitlichen Verderben. Doch auch seit der Herr Jesus wieder beim Vater ist, im Himmel ist, sitzend zur Rechten Gottes ist, hat sich daran nichts geändert. In 1. Petrus 5 heißt es, Vers 7, dass er besorgt ist für uns. Er ist besorgt für euch, heißt es dort. Auch wenn wir als Kinder Gottes durch manche Tiefe, durch manches Leid gehen müssen. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden, wie es auch in dem Lied heißt. Keiner wird zu Schanden. Welcher Gott es hat. Natürlich ist es unsere Verantwortung, da möchte ich schon darauf hinweisen, dass wir auch unseren Glauben nähren, möglichst täglich. Dieses Bewahren vor diesem zeitlichen Verderben, das ist ja mehr, das spricht ja hier in diesem Vers mehr das zeitliche Verderben an, Bewahrung davor. Das wirft aber auch ein Schatten oder ein Licht, mehr ein Licht auf unser ewiges Bewahren, dass Gott uns auf ewige Zeiten bewahrt, auf die Ewigkeit hin. Also alle die bewahrt, die durch Glauben an den Sohn Gottes Eigentum des Herrn Jesus geworden sind. Also da gibt es viele Stellen, Dale hat es auch schon kurz angesprochen, Johannes 6, 65, da heißt es, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Johannes 10, 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und dann Johannes 17, 24, was wir zuletzt hatten, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also niemand, der dem Sohn gehört, kann aus seiner Hand geraubt werden. Jeder von ihnen wird seine Herrlichkeit schauen. Judas war keiner von ihnen, das haben wir schon gehört. Jetzt könnte man zwischen die Verse 9 und 10 einfügen, diese Passage, wo die Überlieferung stattfindet. Ich lese das mal kurz, Matthäus 26, 48 bis 50. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen irgend ich küssen werde, der ist es, ihn greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn sehr. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Im Johannesevangelium stehen diese Verse nicht. Ich denke auch wieder aus einem ähnlichen Grund, weil hier der Sohn Gottes im Blickfeld stehen soll. Es soll auf keinen Fall so sein, dass hier irgendein Mensch, und wenn es auch hier in negativer Weise vielleicht die Ehre bekommt, auch diese Niederträchtigkeit, die sich in diesen Versen zeigt, sollte offensichtlich da nicht gefunden werden. Wir kommen zu Vers 10 und 11. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den der Vater mir gegeben hat, sollte ich den nicht trinken? Dass er ungehorsam werden würde, das war vielleicht die Spekulation oder die Hoffnung des Teufels. In Johannes 18, Vers 10 ist es ja nicht das erste Mal, dass der Teufel den Petrus, man könnte sagen, vor seinen Kran spannen konnte. Dieses Werk, dieses größte Werk in Zeit und Ewigkeit zu hindern. Als er Jesus anfing, zum Beispiel seine Jünger auf sein Leiden vorzubereiten, da war es wahrscheinlich das erste Mal in Matthäus 16, Da trat ihm ja der Petrus dann entgegen und sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Und dann muss ihm ja der Jesus entgegentreten, muss sagen: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Du sinnest nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Und hier in Vers 10 versucht der Petrus wieder die Gefangennahme zu verhindern mit dem Schwert. Und dann tritt ihm der Jesus entgegen und sagt: Stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Also Herr Jesus stand ja nicht in einem Kampf gegen Fleisch und Blut, gegen äußere Mächte. Sein Kampf war ja ein geistlicher Kampf. Auch hier ist er uns übrigens ein Vorbild. Er kämpfte nicht gegen Fleisch und Blut, wie wir sehen. Sein Reich war ja auch nicht von dieser Welt. Das musste er auch dem Pilatus sagen, der ihn später verhört, Johannes 18,36, sagt er: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Dementsprechend kämpfte der Jesus auch nicht nach den Prinzipien dieser Welt, und er will auch nicht, dass wir das tun, dass seine Jünger das tun. In Epheser 6, Vers 12 wird uns das ja gesagt, dass er unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut sein soll. Also Herr Jesus kämpfte hier gegen die ganze Finsternis mit göttlichen Waffen. Er war gehorsam. Das war die göttliche Waffe hier, bis zum Tod. Er war ein Lamm, wie es in Jesaja 53 heißt, Vers 7, ein Lamm, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Er tat seinen Mund nicht auf. Er hat niemals sich selbst verteidigt, er hat höchstens Gott und seine Wahrheit verteidigt. Und er besiegte schließlich den Feind Gottes, unter anderem auch mit seinen Waffen. In Hebräer 2, Vers 14 heißt es ja, dass er den durch den Tod zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Durch seinen eigenen Tod machte er den zunichte. Und noch einmal zeigt sich auch hier wieder die Herrlichkeit Gottes. Das wird uns in Lukas 22 berichtet. Und es zeigt auch, dass er ein Erhalter aller Menschen ist. Er war ja nicht gekommen bei seinem ersten Kommen, um zu verderben oder zu richten. Wir hätten es übrigens wirklich verdient. Zumindest war er nicht gekommen, vor der Zeit das zu tun. Diese Zeit wird, wie gesagt, noch kommen. Er ist langmütig, heißt es im Wort Gottes, 2. Petrus 3,9. Er will nicht, also er ist langmütig zum Zorn, er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Er will, dass sie Errettung finden. Er will nicht den Tod des Sünders, er will, dass er umkehre und lebe. Also er will dem Menschen, jedem Menschen Gelegenheit geben zur Umkehr. Natürlich gibt es auch Grenzen, wenn, wie wir schon gesagt haben, wenn ein Mensch immer wieder die Sache verstreichen lässt, immer wieder vor sich her schiebt. Aber Gott, sagt uns sein Wort auch, gibt jedem Menschen Gelegenheit, ihn zu erkennen. Wahrscheinlich hatte Petrus die Absicht, diesen Knecht zu töten. Aber ich denke, das hat er Jesus verhindert. Und das Ohr, was ihm abgeschlagen wurde, das heilte der Herr Jesus. Also er wollte nicht, der Jesus wollte nicht, dass Menschen für ihn sterben, er wollte vielmehr für Menschen sterben, sein Leben lassen für Menschen. Und der Kelch dieses Leidens, von dem er hier spricht, den ihm der Vater gegeben hatte, den würde er erst am Kreuz im Gericht Gottes über die Sünde austrinken und damit den Grund legen zur Errettung verlorener Menschenseelen. Wir kommen zum Schluss. Wir haben erneut gesehen, alles geschieht nach Gottes Plan. An dem Leidensweg des Herrn Jesus können wir unter anderem erkennen, wie alles nach Gottes Plan läuft, wie Gott zu seinen Zielen kommt. Gott ist der große Dirigent, dem alles unterworfen ist, auch wenn wir das, wie es in Hebräer 2 heißt, noch jetzt noch nicht sehen. Dem alles dienen muss, letztlich kann niemand weder in der sichtbaren noch unsichtbaren Welt ihm entgegentreten, ihn hindern an seinem Tun. Es geschieht letztlich alles, wie Gott es will, oder auch nachdem wir es zuvor genehmigt hat, möchte ich mal sagen, in Anführungszeichen. Es sei Gutes, es sei Böses, es seien selbst schrecklichste Dinge, egal wer betroffen ist, Gerechte oder Ungerechte. Er führt sogar, heißt es in seinem Wort, Unglücke herbei. Jesaja 45, Vers 7. Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, Jahwe, bin es, der alles wirkt. Da möchte ich schon auch sagen, dass wir uns auch nicht im Angesicht solcher Unglücke erdreisten, schnell Urteile zu fällen. Es geht uns gar nichts an. Da gibt's schon, auch habe ich selber schon erlebt, Kinder Gottes, die schnell bei der Hand sind und sagen, so ein Unglück wie da, jetzt in der Ukraine geschieht, das ist ein Gericht Gottes. Also würde ich äußerst vorsichtig und zurückhaltend sein. Würde ich mir niemals erdreisten wollen. Obwohl hier geschrieben steht, Gott führt auch Unglücke herbei. Die ganze Weltgeschichte läuft letztlich nach seinem Plan. Im Großen wie im Kleinen. Die Menschen, ob Gerechte oder Ungerechte, sind dabei, wie ich schon gesagt habe, nur kleine Rädchen im Getriebe. Aber jeder hat seine Verantwortung. Mit jedem Gedanken sogar, jeden Gedanken müssen wir verantworten. Jedes Wort, jedes Tun, jedes Unterlassen. Jedes Werk, jeden Weg. Der Herr Jesus, er war ja der Hauptgegenstand des Heilsratschlusses Gottes. Sein Weg war bis ins Letzte von Gott vorgezeichnet. Aber der Jesus fügte sich äußerst absolut gehorsam in diesen Plan ein. Er war Gott völlig ergeben. Er unterordnete seinen eigenen Willen völlig dem Vaterwillen. Natürlich war das auch, haben wir auch gesehen, für ihn ein Ringen. Er war ja Gott, aber auch Mensch. Aber dieses Ringen, das letzte Ringen, wie ich zumindest meine erkannt zu haben, fand ein Ende mit dem Gebet im Garten Gethsemane. Durch einen Engel Gottes gestärkt, ging er jetzt den Weg mit Festigkeit, mit Frieden, möchte ich sagen, im Herzen, den vor ihm liegenden Weg weiter. Dieser Heilsratschluss Gottes wurde und wird auch heute noch, ist noch dabei, unaufhaltsam vollzogen zu werden, bis ins letzte Detail. Und das war das Beste für ihn und das Beste auch für die Menschen, die er retten wollte. Das sind die Menschen, die der Herr die Seinen nennt. Auch für jeden Einzelnen von uns hat Gott, für jeden Einzelnen der Seinen, möchte ich einschränkend sagen mindestens, hat Gott ebenfalls einen Plan. Gott war es ja, der uns einst nach seinen Gedanken geschaffen hat. Er kennt uns durch und durch. Psalm 139, jeden unserer Gedanken, unser Reden, unsere Wege. Das Wort ist noch nicht auf unserer Zunge, er weiß es schon. Er weiß alles von uns. Von ferne her hat er uns erkannt. Er hat uns erdacht, er hat uns erschaffen, wie etwa im Vergleich ein Ingenieur eine Maschine entwickelt, plant, konzipiert und sie dann bauen lässt. Sie soll eine bestimmte Aufgabe erfüllen oder einen bestimmten Zweck erfüllen. Und allein von daher kann es nur sinnvoll sein, wenn auch wir uns, so wie der Jesus im Vorbild, dass wir uns Gott völlig zur Verfügung stellen, dass wir uns ihm völlig ergeben. Und nur dadurch bekommt Gott wirklich Ehre, die ihm zusteht. Und das ist das Beste für uns. Ich möchte auch sagen, auch das Beste für unser Umfeld, für unsere Mitmenschen selbst auch. Auch da gibt es Parallelen zum Herrn Jesus. So wie es das Beste für ihn war, war es das Beste für alle, die er retten wollte. Und wirklich, ich sage es nochmal, alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und auch gerade in allen Widerwärtigkeiten dürfen wir uns gewiss sein, dass der Jesus mit uns geht, so wie auch der Vater mit dem Sohn ging, wie im Vorbild Abraham mit Isaak ging. Allerdings, als er zur Sünde gemacht, musste er, wie gesagt, von Gott verlassen werden. Und in gewisser Weise gibt es auch Parallelen bei uns. Wenn wir sündigen, im Prinzip entfernt sich auch Gott dann von uns. Also die Gemeinschaft mit ihm ist unterbrochen. Wir fallen zwar nicht aus seiner Gnade oder aus, wir verlieren nicht wiederum unsere Gotteskindschaft, die bleibt uns fest, aber die Gemeinschaft mit Gott verlieren wir in dem Moment. Sie muss wiederhergestellt werden, indem wir wieder neu aufstehen, indem wir unsere Sünden bekennen und das ins Selbstgericht vor ihm bringen. Also er leidet mit uns, er kräftigt uns auch und sorgt dafür, dass wir nicht über unsere Kraft geprüft werden. Doch wir, ein jeder von uns, wir sollten Mut fassen, das möchte ich am Ende nochmal sagen, und dass wir uns wirklich an diesem Vorbild des Herrn Jesus orientieren. So wie er das Herz des Vaters suchte, sollten auch wir mit allem Einsatz, mit allem Herz, mit ganzer Seele seine Gemeinschaft suchen, damit er uns wirklich leiten kann. Und dass wir dann möglichst ein Ja zu allen Wegen Gottes finden, seien es auch die schwersten, weil wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten mitwirken und ihm dann auch wirklich gehorsam folgen. Das Ergebnis von dem Ganzen würde dann wirklich Frieden vor allen Dingen in unserem Herzen sein. Tiefe Gelassenheit, selbst in größter Not, in dem Bewusstsein, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Soweit. Vorhin hätte das Lied 87, haben wir schon gesungen, hätte auch ganz gut hier gepasst, aber okay.